Dann freuen wir uns jetzt sehr auf den Vortrag von Norbert Dufner aus Rankweil zum Thema Ostkirchen, Spiritualität in Ost und West.
Gut, das Thema lautet eigentlich typisch West, typisch Ost. Unterscheidendes und Verbindendes in den verschiedenen christlichen Traditionen. Es ist ja wirklich erfreulich, wenn der Referent einen katholischen Bischof zitiert, wonach Katholiken und Orthodoxe zu 97% übereinstimmen. Mein Sitznachbar, ein Abt, brummt leise: Aber die letzten 3% haben es in sich. Ja, tatsächlich. Ich muss ihm beipflichten, ohne die Aussage des Bischofs in Frage stellen zu wollen. Natürlich hat es auch das heutige Thema in sich, weil es nämlich den Rahmen einer Sendezeit sprengt. Im heutigen ersten Teil sollen schlaglichtartig Grundzüge und Probleme zur Sprache gebracht werden, sowie Wurzeln, Umstände und Faktoren für die unterschiedlichen Ausprägungen der christlichen Botschaft und der Kirche beleuchtet werden. Es kann natürlich nur ein Überblick sein. Doch wozu sollen diese Worte, diese Überlegungen, diese Darlegungen dienen? Kurz gesagt, der Beendigung der Spaltung der Christenheit. Letztlich ist es auch Friedensarbeit. Wie will ich Menschen anderer Völker, also in diesem Fall Osteuropas, gewinnen, wenn ich ein wesentliches Element ihrer Kultur, nämlich ihrer Glaubenskultur, nicht ernst nehme oder sogar verachte? Ein wesentliches Element der Nächstenliebe ist die Achtung und Wertschätzung des anderen. Und Bausteine dafür sind Offenheit, Interesse und Kenntnis. Ost und West, West und Ost. Es betrifft in erster Linie einmal Europa und schuld ist hier auf jeden Fall das Römische Reich. Denn mit der Teilung des Römischen Reiches wurde eines deutlich, beziehungsweise es wurde also auch ein Prozess forciert. Eine Teilung nämlich zwischen dem lateinischen Westen und dem griechischen Osten, später griechisch-byzantinisch. 395 wurde unter Kaiser Theodosius oder nach dem Tod von Kaiser Theodosius das Römische Reich geteilt. Wir haben noch eine Grenzlinie in Europa auf dem Balkan, nämlich die Drina zwischen Bosnien und Serbien, die damals auch die Grenze bildete. Natürlich gab es noch erheblich mehr Grenzen, aber das Grenzlinien, aber hier könnten wir das dazu auch festmachen. Und das ist nach wie vor auch eine Grenze zwischen den beiden Teilen. Denn es sind tatsächlich ohne den islamischen und den jüdischen Beitrag zu ignorieren, sind es tatsächlich auch Grenzen zweier Kulturkreise in Europa, die aber beide christlich sind. Und diese Kulturkreise haben natürlich als wesentliche Wurzel auch religiöse Ausprägungen, die halt dann auch die Mentalität der Völker geprägt haben. Wir werden dann sehen, dass sich die westlichen Christen, Katholiken und Protestanten in ihrer Mentalität, ihren Werthaltungen kaum unterscheiden. Unterschiede gibt es eher noch zwischen den Europäern nördlich und den Europäern südlich der Alpen, also im Mittelmeerraum. Im Osten gilt natürlich das Hauptaugenmerk der griechisch-byzantinischen Orthodoxie. also Griechen, Russen, Bulgaren, Serben, Rumänen und andere Völker. Sie haben wesentliche spirituelle Charakterzüge gemeinsam, auch mit den altorientalischen Christen, Kopten, Syrer, Armenier, Äthiopier und Südinder, also den Thomas-Christen, und teilen auch selbstverständlich diese ihre Haltung, ihre religiöse Kultur auch mit jenen Christen, die in Gemeinschaft stehen mit dem Bischof von Rom, die wir mitunter als unierte Kirchen bezeichnen. Dass West und Ost also praktisch nur eine historische Bedeutung haben, das ist also auch jetzt natürlich nicht mehr, dass wir da nicht mehr unterscheiden können zwischen westlichen und östlichen Christen, da nämlich östliche Christen häufig auch unter uns wohnen und westliche Christen natürlich im Osten, ist, und auch die Missionstätigkeit natürlich auch diese geografischen Begriffe in Frage gestellt hat, soll nur noch kurz angemerkt werden. Ich möchte noch darauf hinweisen, weil es notwendig ist, dass hier natürlich allgemeine Aussagen gemacht werden. Selbstverständlich ist jeder Mensch einmal ein Individuum und hat auch seine eigenen Vorstellungen. Dann gibt es auf jeden Fall auch noch zwischen den einzelnen Völkern unterschiedliche Wertungen, ein unterschiedliches Selbstbewusstsein. Aber wir müssen das also hier auch noch etwas vereinfachen. Es ist einfach so, dass wir durch die Umwelt geprägt werden. Und das sind dann jeweils auch diese Faktoren, die also jetzt auch eine allgemeine Aussage zumindest berechtigen. Der Heiligen Schrift, die daraus erwachsene sittliche Praxis, der Glaube an Jesus Christus, das Bekenntnis und der Lobpreis des dreifaltigen Gottes verbindet alle christlichen Konfessionen. Wie oben schon gesagt, zwischen der katholischen, der orthodoxen und den altorientalischen Kirchen gibt es auch wenig Trennendes in der Theologie und im sakramentalen Leben. Was uns, das sollte man bedenken, trennt, ist Geschichte. Sind also häufig auch Faktoren, die mit dem Glauben wenig zu tun haben. Deshalb sollte nach meiner Meinung in unserem Bemühen, die Einheit der Kirche Christi wiederherzustellen, das Motiv der Versöhnung im Vordergrund stehen, weil sich als Folge die Einheit von selbst ergibt. Dass auf diesem Feld noch viele Minen zu beseitigen sind, sollen folgende Zitate, Aussagen und Erfahrungen illustrieren. Klassisch erscheint mir das Urteil des liberalen evangelischen Theologen Adolf von Harnack vor etwa 100 Jahren über die östliche Christenheit. In ihr drückt sich der ganze Vorbehalt weiter Kreise des westlichen, gegen das östliche Christentum aus. Also sowohl der Protestanten wie auch der Katholiken gegen die Orthodoxie. Nichts ist trauriger zu sehen als diese Umwandlung der christlichen Religion aus einem Gottesdienst im Geist und in der Wahrheit zu einem Gottesdienst der Zeichen, Formeln und Idole. Man braucht gar nicht bis zu den religiös und intellektuell völlig verwahrlosten Gliedern dieser Christenheit zu Kopten und Abyssinern herunterzusteigen, um diese Entwicklung schaudernd zu erkennen. Auch bei Syrern, Griechen und Russen steht es im Ganzen nur um weniges besser. Wo aber ist in der Verkündigung Jesu auch nur eine Spur davon zu finden, dass man religiöse Weihen als geheimnisvolle Applikationen über sich ergehen lassen soll? Dass man ein Ritual pünktlich befolgen, Bilder aufstellen und Sprüche und Formeln in vorgeschriebener Weise murmeln soll? Um diese Art von Religion aufzulösen, hat sich Jesus Christus ans Kreuz schlagen lassen. Nun ist sie unter seinem Namen und seiner Autorität wieder aufgerichtet. Fraglich ist für mich dann auch, wenn ein hochgestellter katholischer Priester vor einer Studienfahrt nach Rumänien die orthodoxe Kirche des Landes, die Mehrheitskirche, folgendermaßen beschreibt. Die orthodoxen Geistlichen stehen dem Volk nicht nahe und beschränken ihre ganze Tätigkeit auf die Liturgie. Sie scheinen von ihrer großen Vergangenheit mit starken Traditionen zu leben, deren Zeugen die vielen und prunkvollen Kirchen sind. Nicht nur den katholischen Priestern, auch ihren eigenen Gläubigen gelten sie theologisch wenig vorbereitet und sehr freizügig in Fragen von Ehe und Moral. Sie gestatten die Ehescheidung und haben anscheinend keine allzu festen sittlichen Normen. Und so weiter. Man kann also immer wieder hören, dass Graus orthodoxe Priester mit dem Rücken zum Volk zelebrieren. Katholiken haben das also, katholische Priester haben das bis vor 50 Jahren auch getan. Und Graus Weihrauch verwenden. Der rumänisch-orthodoxe Metropolit von Deutschland und Mitteleuropa hat seine Erfahrung in folgenden Worten zusammengefasst. Nachdem ich seit 22 Jahren im Westen lebe, weiß ich, dass die Orthodoxie von vielen im Westen mit Sympathie betrachtet wird, vor allem wegen ihrer Spiritualität und der Schönheit der Ikonen. Die meisten aber ignorieren sie und sehen in ihr eine altmodische Konservative, ja, rückwärtsgewandte, antiökumenische und antiwestliche Kirche. Er skizziert allerdings auch bedenkliche Einstellungen in der orthodoxen Kirche. Noch im gleichen Vortrag. Zum Aufkommen solcher Meinungen tragen leider auch einige Orthodoxe bei, die ein beinahe schon sektierisches, vereinfachendes und rein egozentrisches Denken pflegen, das dem mystischen Geist der Orthodoxie ganz gänzlich fremd ist, der von Ausgeglichenheit und Maß, auch von Nichturteilen über andere geprägt ist, gerade auch dann, wenn du ihm Fehler aufzeigst. Nach diesem Denken hat Christus eine einzige Kirche gegründet und das allein die orthodoxe Kirche. Alle anderen Konfessionen haben nicht die erlösende Gnade Gottes, solange sie nicht zur orthodoxen Kirche gehören. So sind alle Nicht-Orthodoxen Heretiker. Auch sind Orthodoxe, die Beziehungen zu Nicht-Orthodoxen pflegen, der Häresie verdächtig. Jene Orthodoxen, die so denken, haben eine Mentalität, die spezifisch ist für die Epochen des Konfessionalismus und der Religionskriege, weil sie in allen Nicht-Orthodoxen Kämpfer gegen die Orthodoxie sehen. Einige glauben sogar an eine weltweite Verschwörung gegen die orthodoxe Kirche, ganz gewiss geleitet von der Freimaurerei und von jenen, die der Welt eine neue Religion auferlegen wollen. Westliche Artus-Pilger können tatsächlich auch von solchen Erfahrungen und Einstellungen berichten. Auch in den Weiten Russlands ist man teilweise der Meinung, dass also der Westen einfach dekadent ist, auch die Kirchen. Problematisch sind dann auch die positiven Vorurteile, vor allem wenn es sich in Schwärmerei für eher akzidentelle Elemente östlicher Gottesdienstlerpraxis äußern. Also Chöre, natürlich nur Männerchöre, russische, die natürlich auch selbstverständlich nur kirchenslawisch singen, sodass man also, wie ich mal von jemandem gehört habe, den Blödsinn nicht versteht, den zu singen. Das ist also dann doch ein bisschen fraglich, aber doch, man kann es leider sehr häufig antreffen. Ein Anliegen von Professor Suttner, früherer Lehrstuhlinhaber in Wien für Ostkirchenkunde, war, dass das Volk in das Werk der Versöhnung eingebunden wird. Denn eine Einigung auf der Ebene der Bischöfe und Theologen kann auch scheitern, wenn das wesentliche Element der Kirche, das Volk, die Beschlüsse nicht mitträgt. So geschehen nach dem Unionskonzil von Ferrara Florenz im 15. Jahrhundert. Ich darf es auch nicht unterlassen, auf die zahlreichen gegenseitigen Einflüsse hinzuweisen. Sie reichen von der Theologie über die Philosophie bis zur religiösen Kunst und Musik. Gerade die Entfaltung der Kirchenmusik des ostslawischen Raumes ist ein Beispiel für das gegenseitige Geben und Nehmen. Wir werden dann nachher gleich ein solches Beispiel auch hören, nämlich die was im evangelischen Kirchengesangbuch einen festen Platz hatte, ich bete an die Macht der Liebe, die Melodie stammt von einem bedeutenden Komponisten der russischen Kirchenmusik, nämlich Botnianski. Dann haben auch wir, meine Frau und ich, die Erfahrung gemacht, dass uns durch die Begegnung mit dem östlichen Christentum auch die eigene Tradition ein deutliches Profil erhält. Wir hören nun das Lied Ich bete an die Macht der Liebe, ein paar Takte. Wesentliche Merkmale, philosophische und psychologische Faktoren, Grundzüge und Wurzeln. Unterschiedliche Zugänge zum Reichtum der christlichen Botschaft verraten uns zwei Bekehrungsgeschichten in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends. Die Angelsachsen, die also vom Festland auf die britische Insel eingewandert sind, waren Germanen. Und um sie hat sich vor allem auch Papst Gregor der Erste gekümmert. Ein Missionar, Paulinus, hat sich weit nach Norden vorgewagt. Und hier versucht, den König Edwin zu gewinnen. König Edwin hat dann eine Versammlung einberufen und hier die Frage gestellt, ob man sie also den neuen Glauben annehmen soll. Ein Ratgeber stand da auf und sagte: König, du sitzt beim Mahl mit deinen Häuptlingen und Mannen in der Winterszeit. Auf dem Herd in der Mitte flammt das Feuer und warm ist die Halle. Draußen aber rast überall der Sturmwind mit Kälte, Regen und Schnee. Dann kommt ein Sperling herein und fliegt in den Saal. Durch die eine Tür fliegt er herein, durch die andere hinaus. Für die paar Augenblicke, wo er drin ist, wird er durch das Unwetter, des Erwinders nicht getroffen. Aber sobald er deinen Blicken entschwindet, kehrt er in den dunklen Winter zurück. Ähnlich verhält es sich, so scheint es mir, mit dem menschlichen Leben. Wir wissen nicht, was ihm vorausgeht, noch wissen wir, was danach kommt. Wenn also diese neue Lehre eine sichere Kunde davon gebracht hat, so meine ich, muss man ihr mit Recht folgen. Vielleicht ist die Bekehrung der Kiewer Rus, die Erzählung über die Bekehrung der Kiewer Rus, etwas bekannter. Und zwar hat der Fürst Wolodymyr, also bekannter für uns als Wladimir, 987 nach Christus auch eine Versammlung seiner Ältesten einberufen, seiner Ratgeber. Und gesagt, da kamen also so verschiedene Leute zu ihm, die gesagt haben, nehmt unseren Glauben an. Da waren einmal die Wolga-Bulgaren, die waren Muslime. Dann waren auch noch Juden da, auch Deutsche, Niemze, also die vertraten also die lateinische Christenheit. Und es kamen dann auch Griechen, die vertraten natürlich die östliche Christenheit. Und es war selbstverständlich, probieren wir mal. Schauen wir mal nach, wie da die Glaubenspraxis aussieht. Das Ergebnis. So kamen sie nun in ihr Land und der Fürst rief seine Bojaren und Ältesten zusammen. Wolodymyr sagte, siehe, die Männer sind zurückgekommen, die durch uns ausgesendet worden waren. Wir wollen von ihnen hören, was geschehen ist. Sie sprachen also, wir gingen zu den Bulgaren. Wir beobachteten, wie sie sich dort im Tempel, das heißt in der Moschee, verneigen und ohne Gürtel dastehen. Wenn einer sich verneigt, setzt er sich und blickt hierhin und dorthin wie ein Besessener. Und es ist keine Freude bei ihnen, sondern Missmut und starker, übler Geruch. Ihr Gesetz ist nicht gut. Und wir kamen zu den Deutschen, also den westlichen Christen, und sahen sie in den Kirchen viele Gottesdienste feiern. Aber wir sahen keine Schönheit. Und so kamen wir nun zu den Griechen. Und sie führten uns hinein, wo sie ihrem Gott dienen. Und wir wissen nicht, ob wir im Himmel waren oder auf der Erde. Es gibt auf der Erde keinen solchen Anblick und solche Schönheit. Und wir sind nicht imstande, es zu erzählen. Nur das wissen wir, dass Gott dort mit den Menschen ist. Und ihr Gottesdienst ist besser als der aller Länder. Denn wir können diese Schönheit nicht vergessen. Jeder Mensch nämlich, der das Süße verkostet, nimmt nachher nichts Bitteres mehr. So können auch wir hier nicht mehr leben. Erst vor kurzem bin ich bei der Lektüre noch einer etwas neueren Erfahrung begegnet. Ein Buch von Susanne Scholl, Russland mit und ohne Seele. Tanja, das Mädchen aus der Kolchose, war damals 13 Jahre alt. In der Nähe des Dorfes stand eine Kirche, in der offenbar noch Gottesdienste abgehalten wurden. Tanja jedenfalls erinnert sich an die goldenen Kuppeln, die sie angelacht hätten. An dem Tag, als die Mutter von Pfingsten sprach, band Tanja sich eines ihrer bunten Kopftücher um und ging zu jener Kirche mit den goldenen Kuppeln. Niemand erzählte ihr etwas über die Religion und sie behielt ihre Kirchenbesuche für sich, auch als sie, wie alle, bei den jungen Pionieren aufgenommen wurde. Sie habe sich die prachtvollen Kirchen angesehen und bei sich gedacht, wenn man ihm solche wunderbare Bauwerke widme, dann müsse Jesus das wohl wert sein. So sei sie zu ihrem Glauben gekommen. Es war bei den Germanen, also den Angelsachsen, war es also die sichere Kunde für die Leute der Rus mit dem Mittelpunkt in Kiew, die also Nachfolger sind Ukrainer, Russen und Weißrussen. Ist also die Schönheit als eine Erfahrung des Himmels, welche jeweils zur Annahme des christlichen Glaubens bewegt. Von Dostojewski stammt auch noch das Wort: Die Schönheit wird die Welt erlösen. Freundliches Licht. Im selbstverständlichen Dialog der Christen mit ihrer heidnischen Umgebung haben die philosophischen Denkformen eine wichtige Rolle gespielt. Für ihren Auftrag, stets bereit zu sein, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, wie sie erfüllt, 1 Petrus 3,15, gaben neben der Stoa vor allem die Philosophie Platons in der Form des Neoplatonismus das Denkgerüst für die christliche Theologie ab. Vielleicht am deutlichsten scheint die Ideenlehre Platons in der Ikonentheologie durch. An der östlichen Denkweise fällt auf, dass sie zunächst einmal und mit Vorliebe die Ganzheit im Blick hat. Innere Zusammenhänge erscheinen assoziativ einsichtig. Die Philosophie Platons war für das erste Jahrtausend das verbindende Element zwischen West und Ost. Das hat sich aber dann im zweiten Jahrtausend geändert. Denn im 12. und 13. Jahrhundert haben wache Geister Westeuropas, so nennen wir Abelard, Anselm von Canterbury, Albertus Magnus und vor allem Thomas von Aquin und andere natürlich auch, Feuer gefangen an der Logik und dem klar durchstrukturierten Denkgerüst des Platonschülers Aristoteles, das ihnen durch die muslimisch-arabischen und jüdischen Denker Spaniens vermittelt wurde. Die Freude an der Methode, die Beachtung klarer Regeln, der Wille zu einer einheitlichen Ordnung und die Lust zu definieren, rückten nun, vor allem im Nominalismus des Spätmittelalters, das Einzelne und den Einzelnen in den Vordergrund. Die Scholastik, also eben gerade diese an Aristoteles orientierte Denkschule, betont auch die Unterscheidung von Glauben und Wissen. Das Lebensgefühl und die Welterfahrung der Renaissance und des Humanismus, der englische Empirismus und der kontinentale Rationalismus leiten zum epochalen Aufbruch der Aufklärung über, die deutlich religionskritische Züge trägt. Sie stellt nicht nur die überkommene gesellschaftliche Ordnung, sondern auch religiöse Überzeugungen in Frage. Andererseits setzen sich neue Werte durch, die ihre Wurzeln im christlichen Menschenbild haben. Man kann hier auf jeden Fall auch die Menschenrechte nennen. Sowohl die katholische wie auch die Kirchen der Reformation sind mit dieser weltanschaulichen Entwicklung konfrontiert und zum Dialog aufgefordert. Die Denkkategorien aller am Dialog Beteiligten, ob sachlich oder polemisch, sind im Wesentlichen gleich. Man versteht sich also gegenseitig. Das Gleiche gilt auch für die Auseinandersetzungen über die theologischen Kontroverspunkte der westlichen Konfessionen. Die östlichen Kirchen waren vor allem aus historischen beziehungsweise politischen Gründen kaum in die skizzierte Entwicklung einbezogen. Historisch, da wäre einfach auch die türkische Herrschaft auf dem Balkan zu nennen. Die Theologie des Ostens dagegen nährt sich aus dem reichen Schatz der überwiegend griechischen Kirchenväterliteratur. Überzeugt vom Weiterwirken des Heiligen Geistes in der Kirche, erscheinen die Väter, angefangen bei Ignatius von Antiochien, als direkte Erben der apostolischen Zeit und Zeugen des urchristlichen Glaubens. An der Bedeutung dieser Kontinuität wird auch in späterer Zeit festgehalten, in der das theologische Denken weniger produktiv war. Neue Impulse setzten im Mittelalter der Palamismus bzw. Hesychasmus im Osten, der dann auch immer wieder neu belebt wurde. Von besonderer Bedeutung war eigentlich die russische Religionsphilosophie des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Es war eine Frucht der beginnenden Geistestätigkeit in Russland. Sie versprach weitreichende theologische Impulse. Aber leider wurde diese Entwicklung durch die Oktoberrevolution unterbrochen. Entwicklungen sind oft Faktoren, die eine am Geist orientierte Gemeinschaft, wie es die Kirche ist, zunächst nur äußerlich treffen, in ihren Auswirkungen und Entscheidungen aber verarbeitet werden müssen. Der Zusammenbruch der staatlichen Macht mit der Absetzung des letzten weströmischen Kaisers und die Herrschaft der arianischen Goten wies dem Bischof von Rom, also dem Papst, eine Rolle zu, die nicht zu seinen wesentlichen Aufgaben gehörte, nämlich weltliche Verantwortung zu übernehmen. Wir wissen, was sich daraus entwickelt hat. Sowohl profan wie auch geistlich eine Machtstellung des Papstes, deren Auswirkungen immer wieder Kritik und Widerspruch hervorrief. Dazu zählen auch der Bruch zwischen der lateinischen West- und der griechischen Ostkirche und dann vor allem auch die Reformation. Während sich also im Westen seit dem Hochmittelalter weltliche und geistliche Macht gegenüberstehen, teilweise auch feindlich, sozusagen Geist und Materie und der Papst natürlich seine Vorherrschaft als Sie des Geistes beansprucht, gilt im Osten das Modell der Symphonia, wo wie Menschen Körper und Seele zusammenwirken. So war es im Osten auch der Staat, der für die äußere Ordnung der Kirche, also auch das kirchliche Recht sorgte. Das bedeutet aber nicht, dass Patriarch und Bischöfe sich nicht gegen Willkürhandlungen seitens staatlicher Organe wehrten. Dieses Modell galt und gilt in Russland und anderen Staaten der byzantinischen Welt im Mittelalter und 19. und 20. Jahrhundert. Zu ergänzen für das Verständnis wäre natürlich auch, dass im Osten das Römische Reich ja in der Form des Byzantinischen Reiches, die Byzantiner haben sich nie als Byzantiner bezeichnet, sondern immer als Römer, als Romei, weitergelebt hat, während praktisch im Westen der Papst und natürlich auch seit Karl dem Großen auch die Kaiser, vor allem dann auch die deutschen Kaiser, die Kaiser aus Deutschland, jetzt das Erbe des lateinischen christlichen Abendlandes und des lateinischen Kaisers fortgesetzt haben. Die Stellung der orthodoxen und altorientalischen Bischöfe im islamischen Herrschaftsbereich möchte ich übergehen. Allerdings muss die Wirksamkeit des Mönchtums und die Standhaftigkeit des Klerus, die in der Zeit der muslimischen Herrscher vor allem im Osmanischen Reich Glauben und nationale Identität der christlichen Völker bewahren halfen, hier hervorgehoben werden. Der weltanschaulichen und sozialen Herausforderungen des 19. und 20. Jahrhunderts bildeten sich im Westen allerdings auch mit großen regionalen bzw. nationalen Unterschieden aktive kirchliche Initiativen heraus, die Aktualität des christlichen Glaubens zu leben und zu vermitteln suchten. Sorge für Schwache und Benachteiligte der Gesellschaft hat es als Auftrag des Evangeliums in der ganzen Christenheit gegeben, also auch im Osten. Caritas und Diakonie als organisierte Nächstenliebe wurden nun wichtige Ecksteine des christlichen Dienstes an der Gesellschaft. Für die westlichen Kirchen sind die verschiedenen Aufbrüche charakteristisch, die aktuelle Anliegen aufnehmen. Während schon im Mittelalter sich solche Anliegen in der Gründung neuer klösterlicher Gemeinschaften, ein Beispiel wären die Bettelorden, konkretisieren, bilden sich in den reformatorischen Kirchen oft neue eigenständige kirchliche Gemeinschaften. Für orthodoxe Betrachter ist das oft verwirrend und unverständlich. Zur Ethik. Ungeduld, Aktion, Puritanismus, Perfektionismus begleiten den Weg westlicher Kirchen mit allen Licht- und Schattenseiten. Pflichtbewusstsein und Disziplin sind Tugenden, um die uns westliche Christen, orthodoxe Bischöfe und Priester oft beneiden. Die Freiheit vom Gesetz, die der heilige Apostel Paulus so deutlich unterstrich, sollte auf jeden Fall für die Christen kein Freibrief für Sittenlosigkeit sein. Ganz deutlich zeichneten sich die Christen in den ersten Jahrhunderten gegenüber ihrer heidnischen Umgebung im Allgemeinen durch eine konsequente Sittlichkeit aus. Die Weisungen des Alten Testaments, besonders des Dekalogs, sowie die Lehre des Lebens Jesu sollten Leitsterne für das ethische Verhalten der Christen sein, die mit der Taufe ein neues Leben begonnen hatten. Aber es gab schon früh Auseinandersetzungen über die Gewichte der Ideale und wie jetzt Verfehlungen zu beurteilen sind. Wir haben hier vor allem den ersten lateinischen Schriftsteller als einen rigorosen Moralisten, den Schriftsteller Tertullian. Andererseits hat das Evangelium doch sehr deutlich die Menschenfreundlichkeit Gottes gegenüber dem schwachen und sündigen Menschen unterstrichen. Als im 4. Jahrhundert die Kirche in der Gesellschaft des Römischen Reiches die Anerkennung erlangte und sich viele Menschen ihr zuwandten, konnten viele strenge Regeln nicht mehr durchgehalten werden. Dafür hat dann eine neue Bewegung, nämlich das Mönchtum, versucht, den Geist dieser Ideale zu leben. Die einfachen Gläubigen haben versucht, so gut es ging, sich an der Lebensweise der Mönche zu orientieren. Wie konnte aber nun die Kluft zwischen hohen sittlichen Ansprüchen und Idealen und menschlicher Schwäche, also menschlicher Wirklichkeit, überbrückt werden? Hier spielen zwei unterschiedliche Mentalitäten in Bezug auf das Verhalten gegenüber dem Gesetz eine ganz wichtige Rolle. Für die Menschen südlich der Alpen ist das Gesetz das Höchstmaß, das erfüllt werden könnte. Sozusagen der Stern am Himmel, der sich in der Pfütze spiegelt. Für die Menschen nördlich der Alpen ist das Gesetz das Mindestmaß, das auf jeden Fall zu beachten ist. Ich habe zumindest vor 20, 30 Jahren da an den Verkehr in Rom gedacht. In Italien allgemein. Dieser Hintergrund mag auch das ostkirchliche Begriffspaar katagrivieren und katikonomieren oder nach altgriechischer Aussprache katagribeien und katökonomieren erklären. Mit Ökonomia ist der göttliche Heilsplan gemeint. Gott will das Heil des Menschen. Diesem soll auch die Kirche dienen. Die Kirche soll keine Richterin sein. Das ist Gott alleine. Deshalb kann die Kirche auch von der strengen, also akribischen Anwendung eines Gesetzes absehen, es sei denn, grundlegende Rechte eines anderen Menschen werden verletzt. So nimmt die Kirche auch zur Kenntnis, dass eine Ehe gescheitert ist und lässt wieder verheiratete Geschiedene nach einer Bußzeit wieder am vollen Leben einer Gemeinde teilnehmen. Kirche am Ort und Weltkirche. Für einen östlichen Christen ist die Kirche zunächst einmal die um den Bischof versammelte Gemeinde. Die Ortskirche steht hier im Vordergrund. Orthodoxe Christen und vor allem auch Bischöfe legen einen ganz großen Wert auf die Synodalität. Das heißt also, dass es immer ein Gremium ist, der über wichtige Maßnahmen in der jeweiligen Ortskirche, jetzt also Nationalkirche, serbische Kirche, bulgarische Kirche, russische Kirche und so weiter, entscheidet. Eine spezielle und mitunter auch sehr problematische Ausformung ist dann allerdings auch dieses Prinzip in der Bildung von Autokephalen, also selbstständigen Nationalkirchen, deren oberster Repräsentant ein Erzhierarch ist. Patriarch, Metropolit, Erzbischof. Und der erste aller Hierarchen, allerdings ohne Machtbefugnisse, außerhalb seiner eigenen Kirche, ist der ökumenische Patriarch von Konstantinopel, Byzanz, Istanbul. Im Westen verbinden nicht nur Katholiken den Begriff Kirche mit Papst und Weltkirche. Ich möchte Sie in einem Heim stellen, wie nachhaltig die eindrücklichen Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche in Ihr Bewusstsein eingedrungen ist. Inspiriert von den Aussagen der Heiligen Schrift, enthalten diese Texte theologische und spirituell im Wesentlichen die gemeinsamen Überzeugungen westlicher und östlicher Christen. Wir hören zum Schluss noch einmal sowohl westliche wie auch östliche Glocken.
Liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, das war Norbert Dufner aus Rangweil aus Österreich zu dem Thema Ostkirchenspiritualität in Ost und West oder typisch West, typisch Ost.